Ich möchte auch euch auch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch auf die gemeinsame Zeit, dem Wort Gottes mit euch verbringen zu dürfen. Wir befinden uns in dem zweiten Korintherbrief und lasst uns zuerst den Text lesen und dann werde ich beten. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 6, die Seite 1300. Apostel Paulus schreibt hier so: Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Glauben wir etwa, wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich möchte auch noch für den Segen bitten. Vater, wir danken dir jetzt auch für den Text, dem wir uns zuwenden dürfen. Und wir danken dir ja, für den Heiligen Geist, der diesen Text inspiriert hat. Herr, wir danken dir, dass wir heute auch von deinem Geist belehrt werden und er öffnet uns dieses Geheimnis deines Wortes. Er erforscht dich und er teilt uns mit, was wir wissen dürfen von dir. Herr, wir bitten dich, wirke du durch deinen Geist auch heute an unseren Herzen, damit wir diesen Text verstehen und es auch anzuwenden wissen in unserem Leben zu deiner Ehre. Amen. Früher, als die Menschen Briefe noch von Hand geschrieben haben, so konnte man den Autor oft anhand einer Schrift erkennen. Früher, als meine Mutter noch gelebt hat, hat sie uns immer wieder, ja, mindestens jedem Kind zum Geburtstag einen ganzen Brief, fast kann man sagen, geschrieben und man konnte immer sehen, es war die Handschrift von der eigenen Mutter oder vom Vater. Heute, wo die Technik so weit fortgeschritten ist, benutzen immer weniger Menschen sogenannte Handbriefe oder Briefe, die sie von Hand schreiben. Aber heute haben wir Programme dazu, zum Beispiel Word oder andere Programme, wo wir auch die verschiedenen Schriftarten für uns, jeder, der seine eigene Schriftart mag, aussuchen können, um gewisse Briefe zu schreiben. Zum Beispiel, heute haben wir leider nicht so viele Handouts, aber die Schriftart in unserem Handout heißt Arial. Das ist eine der verbreitetsten Schriftarten, die man verwendet. Wenn du zum Beispiel Platz sparen möchtest, wie ich zum Beispiel mit meinen Predigtnotizen, so verwende ich gerne die Schriftart Times New Roman. Damit kannst du bis zu einem Drittel Platz sparen. Es gibt auch Schriftarten, die nennt man Serifenschrift. Serifenschrift, erkennt man dadurch, dass die einzelnen Buchstaben, wenn du in eine Bibel schaust, meistens haben alle Bibeln diese Serifenschrift, diese einzelnen Buchstaben haben am Ende so kleine Füßchen und Striche. Und diese Serifen helfen den Menschen dazu, oder dabei die Schrift besser zu leiten. Also die Serifen leiten das Auge viel besser als zum Beispiel die Schrift Arial in unserem Handout, da wo man auch nicht viel schreiben muss. Wenn du einen Typografen, der sich mit den verschiedenen Schriftarten sehr gut auskennt, einen Buchstaben zeigst, so wird er dir vielleicht ein halbes Roman darüber erzählen, Es gibt so viele Einzelheiten, obwohl der Buchstabe für uns Normalverbraucher, kann man sagen, ähnlich ist oder fast gleich aussieht, wird ein Typograf dir viele Besonderheiten von diesen Buchstaben und viele Einzelheiten heraus erklären können. Und wir als Christen, wir müssen keine Typografen sein, aber wir müssen eine geistliche Schriftart kennen. Es ist eine Schriftart, die Christus selbst verwendet. Und wir möchten uns heute in unserem Text etwas über diesen Brief, über diese Schriftart, die Christus verwendet, unterhalten. Und ich habe den Titel aus dem Text eigentlich herausgenommen und genannt der Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte. Und es ist auch der einzige Punkt, über den ich heute etwas sprechen möchte. Aber lassen Sie mich erst kurz den Kontext nochmal uns vor die Augen führen. Wir befinden uns ja im Kapitel 3 vom 2. Korintherbrief und wir haben schon in den letzten Predigten immer wieder gesehen, dass die Beziehung zwischen Paulus und den Korinthern hier sehr angeschlagen ist. Sie leidet einfach, man muss es ganz offen und ehrlich sagen. Und Paulus, er versucht immer wieder in diesem Brief an die Korinther heranzutreten, an die Herzen der Korinther heranzutreten, aber muss sich unter anderem auch gegen falsche Anschuldigungen und so weiter verteidigen, ja, wo er hier auch sich selbst, obwohl er das wird er später schreiben, nicht gerne mag, aber er muss sich auch hier verteidigen, weil es ja falsche Brüder oder wie Paulus es später nennen wird, falsche Apostel sich in die Gemeinde eingeschlichen haben und haben die Gemeinde verwirrt, haben die Gemeinde der Gemeinde über Paulus etwas erzählt, was überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen hat und ja, haben ihn einfach schlecht gemacht. Und Paulus, er konnte nicht einmal nach Korinth reisen. Diesen Brief schreibt er aus der Entfernung. Sein Herz schmerzt ihn über die Situation. Und er schickt Titus nach Korinth mit diesem Brief und wartet sehnsüchtig, was Titus ihm dann berichten wird. Wie haben die Korinther reagiert? Und in diesem Dialog zwischen Paulus und den Korinthern in dem Brief kommt er hier in Kapitel 3 auf ein sehr interessantes, aber auch ein sehr wichtiges Thema zu sprechen, das ist der neue Bund. Und wir werden nächstes Mal viel mehr darüber sprechen, einfach über den neuen Bund, was der neue Bund mit sich bringt, was der Unterschied ist zwischen dem alten und dem neuen Bund, was ist überhaupt der neue Bund. Aber heute möchte ich einfach diesen neuen Bund, weil das ganze Kapitel gehört eigentlich zu dem gleichen Thema, anreißen, einleitend und über den Brief Christi sprechen. Paulus schreibt hier im Vers 1 zunächst er stellt eine rhetorische Frage. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Empfehlungsbriefe sind uns vielleicht nicht unbekannt. Früher in der Kirche wurden diese sogenannten Empfehlungsbriefe immer wieder verwendet. Wenn wir uns daran erinnern, zum Beispiel der Philemonbrief, es ist nur ein Kapitel, aber es ist nichts anderes wie ein Empfehlungsbrief. Paulus schreibt seinem guten Freund und Bruder in Christus Philemon über einen entlaufenen Sklaven, Onesimus, der Philemon eines Tages verlassen hat, nun aber zum Glauben gekommen ist, unter Paulus predigt. Und Paulus schickt ihn jetzt mit diesem Brief zurück zu Philemon und empfiehlt diesen Bruder, der, ja, von dem er sagt, eines Tages war er dir unnützlich, er ist abgehauen. Aber jetzt ist er mir sehr viel nützlich gewesen und dir kann er genauso nützlich sein. Nimm ihn auf als einen Bruder in Christus. Es ist ein Empfehlungsbrief, das Paulus hier schreibt. Und auch im Römer Kapitel 16 lesen wir in den Versen 1 und 2, wie Paulus eine Schwester der Gemeinde in Rom empfiehlt, die Schwester Phöbe. Er sagt sogar, ich empfehle euch die Schwester Phöbe, die eine treue Dienerin ist der Gemeinde und nehmt sie auf. Sie war vielen eine Hilfe gewesen und auch mir hat sie einen Beistand, war sie ein Beistand. Wir lesen auch von Apollos in Kapitel 18 in der Apostelgeschichte, als er von Ephesus nach Achaia ging und Apollos war vom Typ her ein sehr stark auftretender Mann Gottes, der das Evangelium verteidigte und der auch von Priska und Aquila nochmal genauer in das Wort Gottes hineingeführt wurde. Und er ging dann nach Achaia, um dort im Evangelium zu wirken. Und die Brüder aus der Gemeinde in Ephesus schrieben an die Gemeinde in Achaia und ihre Botschaft war, nehmt ihn auf. Nehmt ihn auf. Es war nichts anderes wie ein Empfehlungsbrief. Ja, auch, wie gesagt, wir kennen heute solche Empfehlungsschreiben. Vielleicht nicht in dieser Art, aber wenn man heute eine Arbeitsstelle wechselt, ist ein Arbeitszeugnis, den man ausgestellt bekommt für die nächste Arbeitsstelle, nichts anderes wie ein Empfehlungsschreiben. Es ist ein wichtiges Dokument, das wir vielleicht irgendwo verwahren und ja, wenn wir es mal bekommen haben, nicht missen möchten. Oder auch unter den Gemeinden wird es immer wieder praktiziert, wenn ein Mitglied zum Beispiel in seiner Familie umzieht in ein anderes Land, so wird auch schon ein Empfehlungsschreiben von der Gemeinde an die neue Gemeinde geschrieben über den Bruder. Und es wurde praktiziert einfach aus dem Grund, weil es kamen immer wieder fremde Menschen. Heute ist es sehr einfach, sich über einen Menschen, der in eine Gemeinde kommt, ein Bild zu verschaffen. Wir gehen ins Internet, geben den Namen ein und wissen sofort, was mit dem Menschen los ist. Früher war es nicht so. Früher waren die Menschen auf diese Empfehlungsbriefe angewiesen. Denn es können Fremde kommen, die sie nicht kennen, die irgendetwas verkündigen werden, irgendeine Botschaft, wo die Gemeinde in der Gefahr stand, auch verführt zu werden. Und Paulus greift genau diesen Sinn auf, als er diese Frage stellt: Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe? Wenn du die Apostelgeschichte gelesen hast, dann weißt du, dass Paulus selbst die Gemeinde in Korinth gegründet hat. Er war 18 Monate lang dort, hat das Evangelium von einer Synagoge zur anderen verkündigt, bis die Gemeinde sich gebildet hat. Paulus ist der Vater dieser Gemeinde. Er ist der Begründer dieser Gemeinde. Aber weil sie ihn hier nicht akzeptiert, sagt er: Was ist los mit euch? Soll ich euch wieder mit einem Empfehlungsbrief kommen von der Gemeinde in Jerusalem oder von anderen Brüdern, dass ihr mich aufnehmt? Bei diesen Empfehlungsbriefen bestand dennoch die Gefahr, dass solche Briefe gefälscht werden konnten. Und so war es auch in diesem Fall. Es kamen, wie gesagt, diese falschen Apostel, wie Paulus sie später nennt, und sie brachten Empfehlungsbriefe mit. Vielleicht haben sie sowas gesagt wie: schaut hier, wir haben einen Brief, wir waren in dieser und jener Gemeinde, haben dort jahrelang gedient und nehmt uns doch auf, wir haben eine gute Reputation, wir haben einen guten Ruf hinter uns gelassen, ihr könnt uns ruhig aufnehmen. Und Paulus greift diesen Gedanken auch in Kapitel 10 auf und in Vers 18 sagt er, dass derjenige bewährt ist, nicht der sich selbst empfiehlt, sondern den Christus empfiehlt. Aber Paulus selber, das war einfach lächerlich, er brauchte keinen Empfehlungsbrief, sie kannten ihn. Er war der geistliche Vater dieser Gemeinde. Und dennoch sagt Paulus in Vers 2, ich habe einen besseren Brief. Ich brauche keinen Brief von irgendeiner Gemeinde an euch, die meine Position, mein Apostelamt, die Wahrheit, die ich verkündige, bestätigt. Ich brauche keinen Brief, ich habe einen viel besseren Brief. Das sagt er in Vers 2. Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Das einzige Zeugnis, das Paulus hier aufgreift, ist die Tatsache, dass die Korinther selbst ein lebendiger Brief waren und sie selbst waren Zeugnis dessen, dass Paulus echt war, dass er in seinem Dienst ein wahrer Diener und Nachfolger Christi war. Er kam nach Korinth, hat das Evangelium verkündigt, die Korinther haben geglaubt, sie haben Christus in ihren Herzen angenommen, sie haben an ihn geglaubt, sie wurden gläubig, sie wurden verändert zu einem Gott wohlgefälligen Leben und sie sind im Glauben gewachsen, wurden verwandelt und sind in den Fußstapfen Christi gegangen. Und Paulus sagt, ich brauche keinen Brief, ihr seid der Brief. Paulus war kein falscher Apostel, ein falscher Diener. Wir haben heute schon im Bibelstudium ein Stück aus diesem 10. Kapitel im Johannesevangelium gelesen. Einige Verse vorher schreibt Christus über einen Hirten und vergleicht ihn mit einem falschen Hirten oder einem Mietling, wie er sagt. Ein Mietling, ihm gehen die Situationen der Schafe nichts an. Er wurde einfach angemietet, er ist angemietet, um für die Schafe aufzupassen. Aber er ist kein wahrer Hirte, weil wenn die Gefahr droht, sagt Jesus, dann haut er ab und lässt die Schafe alleine. Ein Mietling oder ein falscher Diener, ein falscher Apostel, ihm geht es um seine eigene Ehre. Er möchte das Zentrum der Gespräche sein, in der Gemeinde oder unter den Brüdern. Ihm gefällt es, wenn Menschen ihm nachlaufen. Ihm gefällt es, wenn Menschen in großen Tönen von ihm reden. Er liebt sich selbst. So wie diese Menschen die in der Korinthergemeinde, die sich selbst empfohlen haben. In seinen Herzen trägt der falsche Diener die eigene Liebe, die Liebe zu sich selbst. Und Paulus sagt dagegen in Vers 2, ich trage euch in meinem Herzen. Ihr seid geschrieben in meinem Herzen. Und das zeigt, wie groß die Zuneigung Paulus zu den Korinthern war. Ihm war es nicht gleichgültig. Deswegen kämpft er ja hier um die Situation, die sich positiv dann herausstellen sollte. Wisst ihr, wir Menschen neigen oft dazu, bekannten Personen nachzueifern oder ja, über bekannte Personen zu sprechen, gerade wenn diese Menschen sich als sehr gekonnt und sehr, sehr gutartig in Debatten zum Beispiel erwiesen haben, die vielleicht gute Bücher geschrieben haben, die ja, Menschen, die als Prediger bekannt sind, die zu denen man hoch aufschaut, die sehr erfolgreich sind auch in ihrem Dienst. Und ja, wir stehen oft in der Gefahr, über solche Menschen zu reden und ihnen nachzulaufen. Dabei macht Paulus hier deutlich, dass wir die Menschen nicht nach ihrer Bekanntheit oder nach ihrer Position beurteilen sollen, sondern danach, wie sie uns zu Christus führen, wie sie uns Christus lieb machen. Und es ist ein Alarmzeichen, wenn wir nach einer guten Predigt zum Beispiel nur über den Prediger sprechen. Natürlich sagt Paulus auch in seinen Briefen an anderer Stelle, seid meine Nachahmer. Oder er sagt auch zu den Philippern, ja, nehmt euch solchen Vorbildern, also benutzt, gebraucht solche Vorbilder wie uns oder wie andere Menschen, denen ihr nachahmt. Aber Paulus hat es nie gesagt, ohne dabei auf Christus zu lenken. Deswegen hat er gesagt, ahmt mir nach, wie ich Christus nachahme. Und wenn ich nach einer guten Predigt oder wenn ich einen Menschen höre, nicht über nichts anderes wie über diesen Menschen spreche, dann ist es etwas falsch. Wir müssen über Christus sprechen. Und wenn die Schuld beim Prediger liegt, dann ja, hat er sich selbst ins Zentrum gestellt und nicht Christus, den er eigentlich hätte ins Zentrum stellen sollen. Paulus, er sagt hier im Vers 2, unser Brief seid ihr selbst in unseren Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Und dann im Vers 3 geht er über und sagt, es ist ja offenbar, dass ihr einen Brief des Christus seid. Also ihr merkt schon, es geht hier immer wieder um einen Brief. Im Vers 1 spricht er zweimal Empfehlungsbrief. Dann sagt er, ihr seid mein Brief. Und hier im Vers 3 sagt er, ihr seid ein Brief Christi. Was ist überhaupt ein Brief? Was brauchen wir, um einen Brief zu schreiben? Wozu ist ein Brief notwendig oder wichtig? Und um einen Brief zu schreiben, brauchst du ein Blatt Papier oder vielleicht ein Blatt Papier im Programm. Du brauchst einen Stift. Oder die Tastatur, muss man heute schon so sagen, ja. Ja, du brauchst die Tinte, du brauchst einen Empfänger, zu dem du diesen Brief schreiben möchtest. Und natürlich das Wichtigste, der Absender. Und Paulus definiert hier im Vers 3 oder im Vers 2 und 3 jeden, er nimmt dieses Bild von einem Brief, den wir uns sehr gut vorstellen können und auch damals die Korinther, und überträgt diese Wahrheit in das Geistliche über und definiert, wie er den Empfänger definiert, nämlich im Vers 2, er sagt, wer sind die Empfänger? Erkannt und gelesen von jedermann. Das sind alle Menschen. Alle Menschen, die um dich herum sind. Das sind Menschen auf deiner Arbeit. Das sind Menschen in deiner Familie. Das sind Menschen, die in deiner Nachbarschaft wohnen. Alle gelesen von jedermann. Jeden Menschen, den du begegnest, das ist der Empfänger des Briefes, über den Paulus hier schreibt. Wer ist der Stift? Wir lesen im Vers 3. durch unseren Dienst ausgefertigt. Der Brief ist durch unseren Dienst ausgefertigt, sagt Paulus. Das heißt, der Stift ist niemand anders oder die Tastatur als Paulus und seine Mitdiener, die diesen Brief auch geschrieben haben. Den zweiten Korintherbrief, Titus und Timotheus. Und wer, was ist die Tinte? Wir lesen auch im Vers 3, dass geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Die Tinte ist der Geist des lebendigen Gottes. Was ist das Papier? Auch im Vers 3, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Und der Wichtigste, wer ist der Absender? Auch in Vers 3 ganz am Anfang. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Der Absender ist Christus selbst. Paulus sagt, es ist offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Offenbar, wo, unter wem? Natürlich unter den Empfängern. Gelesen und erkannt von jedermann. Der Charakter des Briefes wird durch den Absender bestimmt. Und der Absender, in dem Fall Christus, führt seine Hand beim Schreiben und entscheidet, wo, was und wie er schreibt. Die Briefe sind unsere Herzen, wie schon gesagt. Ein Brief ist ein Ausdruck, der Gedanken und Absichten des Verfassers beinhalten soll. Ein Brief Christi zu sein bedeutet nichts anderes wie Christus zu widerspiegeln. Christus schreibt uns. Ja, er schreibt uns. Nicht als wir als Empfänger, sondern er schreibt uns. Wir sind ein Brief. Hier wird der Brief personifiziert. Wir sind der Brief. Und verherrlicht sich selbst in uns und durch uns. Wenn wir uns an das hohepriesterliche Gebet erinnern in Johannes Kapitel 17, so betet Christus zu seinem Vater und sagt, dass ich bin in ihnen verherrlicht. Wenn du ein Brief Christi bist, dann wird Christus in dir anhand seiner Schriftart erkannt. Und es ist eine große Ermutigung, dass jeder von uns ein kleiner Teil von diesem Brief des Christus sind. Vielleicht hier und da, in manchen Lebenssituationen bist du ein kleiner Apostroph oder ein kleiner Punkt oder ein Komma, manchmal ein Wort, manchmal eine Phrase, ein Satz. Aber jeder von uns macht diesen Brief des Christus aus. Und ja, so wie Christus gesagt hat, ich bin in ihnen verherrlicht. Wenn wir uns über die Verleugnung des Petrus mal Gedanken machen, wenn wir ja, über die Verleugnung des Petrus sprechen, so erwähnen wir oft das Negative an dieser Verleugnung. Natürlich, es war eine sehr traurige Tat, die Petrus dort gemacht hat, als er vorher noch gesagt hat, für dich würde ich in den Tod gehen, für dich würde ich mein Leben geben. Aber in dieser Beschreibung, als Petrus Jesus verleugnet hat, gibt es auch eine sehr positive Seite, die Petrus mit sich bringt. Als Petrus dort am Feuer stand und während Jesus verhört wurde in dem Hof und spricht eine Magd zu ihm. Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Dann ein wenig später spricht eine zweite Magd. Auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und dann später kommen schon die Umstehenden. Es kamen schon einige Leute und sagen, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen. Und woran haben sie Petrus erkannt? Das sagen dann die Umstehenden, die sagen, deine Sprache verrät dich. Ich weiß, wenn man in den Kommentaren liest, so werden, in den Kommentaren liest, meistens versuchen die Kommentatoren diese Bibelstelle so zu erklären, dass die Galiläer einen ganz bestimmten Akzent hatten und sie versuchen hier eigentlich nur das Technische der Sprache des Petrus hervorzuheben, was ihn verraten hat. Aber es waren damals ungefähr 3 Millionen Galiläer, die überall im Land gewohnt haben. Aber diese Menschen, die Petrus erkannt haben, sie haben ihn ganz spezifisch erkannt, weil seine Sprache ihn verraten hat. Als sie Petrus gesehen hatten, sahen sie Jesus. Als Petrus etwas gesagt hatte, hörten sie Jesus sprechen. Deswegen haben sie überhaupt ihn erkannt. Wenn du ein Brief Christi bist, dann trägst du die Handschrift deines Verfassers. Du bist nicht ein unpersönlicher Brief, wie wir sie heute immer wieder lesen. Wenn wir öfters unsere Briefkästen leeren, so gibt es darunter einige Briefe, wir können schon fast von vornherein, ohne den Brief aufzumachen, diese Briefe auf dem Altpapierhaufen schmeißen, weil wir wissen, das ist irgendeine Werbung, irgendetwas, was zu tausendfach in identischer Ausführung vervielfältigt wurde und an die Menschen einfach verteilt wurde. Das sind unpersönliche Briefe. Meistens tragen diese Briefe auch keine Unterschrift. Wir lesen dann sowas wie, dieser Brief wurde maschinell erstellt und daher ohne Unterschrift gültig. Wir schmeißen diese Briefe einfach weg, ohne darauf mehr zu achten, weil es sind unpersönliche Briefe. Es sind keine Briefe, wo der Empfänger für uns interessant ist. Wir kennen ihn nicht mal. Es ist der Computer, der überhaupt keine Emotionen hat. Wenn Christus dich schreibt, dann benutzt er eine persönliche Handschrift. Und er unterschreibt persönlich. Natürlich, wenn Paulus hier sagt im Vers 3, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, stellt sich doch die Frage, sind wir ein Brief des Christus? Bist du ein Brief des Christus? Es steht außer Frage, dass du überall gelesen wirst. Du wirst gelesen. Ob du dich auf der Arbeit befindest oder, wie gesagt, mit den Nachbarn unterwegs, mit jedem Menschen, mit dem du zu tun hast, du wirst jedes Mal gelesen. So wie du reagierst, so wie du sprichst, so wie du dich verhältst, die Menschen lesen dich. Die Frage ist, lesen sie dich, wenn sie dich lesen, dass du ein Brief Christus bist? Sehen sie in dir, so wie sie in Petrus saßen, dass deine Sprache dich verrät? Du sprichst so wie Christus. Oder sehen sie vielleicht oft eine Klatsch- und Tratsch-Zeitschrift oder vielleicht einen Liebesroman oder vielleicht ein Sportmagazin oder eine Witzesammlung? Diese Frage stellt sich uns, sind wir der Brief des Christus? Und Paulus wird auch später, auch wenn nicht in unserem Text, aber in Kapitel 13, Vers 5 sagen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Das ist die Herausforderung, die wir in diesem Text haben. Aber worüber ich eigentlich oder mehr sprechen möchte, weil der Text hier gerade in Vers 3 es nicht in Frage stellt, dass die Gemeinde Gottes ein Brief des Christus ist. Paulus sagt nicht, ey, ihr müsst doch ein Brief des Christus sein, was macht ihr da? Gerade wenn wir an die lieben Korinther denken, die Spaltung gefördert haben, die Grüppchenbildungen gemacht haben, die ja, schwere Sünden geduldet haben. Und zu dieser Gemeinde, schreibt Paulus, es ist offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Es soll in dem Text hier vielmehr eine Ermutigung sein für die Menschen, die sehr oft an sich zweifeln, ob sie der Brief des Christus sind. Der Zweifel ist berechtigt, wenn du mit einer Sünde kämpfst oder ja, wenn du in einer Sünde lebst. Und wir kommen zu dem Zweifel, wie gesagt, in Kapitel 13. Aber hier möchte Paulus erstmal die Gemeinde ermutigen. Wenn du gerade diese Woche überblickst, wo dich die Menschen gelesen haben, vielleicht hat das Leben eine Richtung bei dir genommen, wo du ja, versucht wurdest oder in eine Sünde gefallen bist oder ja, vielleicht in deiner Familie ist eine brenzlige Situation aufgetreten ist, wo du ausgerastet bist, wo Streit ein Thema in deiner Familie gewesen ist oder sonst noch etwas. Und es fiel dir schwer, diese Woche vielleicht zu beten oder die Bibel zu lesen. Und wenn du jetzt da sitzt und dir deine Sünde nicht gleichgültig ist, wenn du dir dessen bewusst bist, dass du Christus verleugnet hast mit dieser Sünde und es dich ja schmerzt, dann möchte ich dir sagen, und der Text hier, sei zuversichtlich. Sei zuversichtlich, dass Jesus immer und zu jeder Zeit in dein Herz schreibt. In Vers 3 lesen wir, geschrieben nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Christus schreibt nicht irgendwo oder macht nicht irgendwo eine Randnotiz. Er schreibt im Zentrum des Briefes. Er schreibt im Herz. Dort, wo dein Wille stattfindet. Dort, wo der Kern deines Wesens sich befindet. Dort, wo deine Emotionen sich befinden. Deine Gedanken, dein Bestreben, deine Begeisterung. Gerade in diesem Kern schreibt Christus einen Brief, um sich selbst an dir und durch dich zu verherrlichen. Wenn heute Menschen ein Buch schreiben, so legen sie ab und an den Stift aus der Hand oder sie machen das Notebook zu, machen eine Pause, um den weiteren Verlauf vielleicht des Buches zu planen, weil sie das Ende noch gar nicht kennen und das Ende noch erfinden müssen, damit es ganz spannend wird. Und Christus ist ein ganz anderer Verfasser des Briefes. Christus muss nicht über das Ende nachdenken. Er muss nicht das Ende erfinden. Das Ende ist bereits bekannt. Das Ende steht fest. Das Ende ist bekannt. Christus verherrlicht sich in dir. Das ist das Ziel des Verfassers. Du machst oft den Fehler, in schlimmen Situationen oder in traurigen Situationen nur auf dich selbst zu schauen und so zu tun, als ob du der Verfasser bist. Ja, auch wenn dir manchmal Christus aufzeigen möchte, dass du von ihm abhängig bist, dass du, wenn du selbst die Zügel in die Hand nehmen möchtest, scheitern wirst. Vielleicht fällst du deswegen öfters, weil du dich mehr an Christus krallen musst. Aber denke daran, Jesus legt den Stift nicht aus der Hand. Er schreibt zu jeder Zeit diesen Brief. Er schreibt und schreibt. Und das Ende ist bekannt. Warum sage ich, sei zuversichtlich? Weil Paulus es sagt in Vers 4. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Dass Christus diesen Brief schreibt, auch in den Situationen, wo du traurig bist. Christus lässt von dem Schreiben nicht ab. Warum bist du nicht zuversichtlich? Weil du oft selbst der Autor, wie gesagt, des Briefes sein möchtest. Weil du deinen eigenen Schreibstil vielleicht haben möchtest. Weil du selbst die Geschichte erfinden möchtest. Und du schaust nur auf dich selbst und siehst, dass du nichts erreichst. Und dann versinkst du in Selbstmitleid. Verstehst du? Durch dich selbst kannst du keine Zuversicht haben. Deswegen sagt Paulus, eine solche Zuversicht haben wir durch Christus. Durch Christus. Lilly und ich gehörten noch zu den Menschen, vor 18 Jahren ungefähr war das, die sehr gerne Briefe geschrieben haben. Auch nicht mehr mit Blatt Papier, aber mit elektronisch. Und bevor wir uns verlobt haben, haben wir ungefähr 120 Briefe geschrieben. Diese stehen oder liegen irgendwo verwahrt bei uns zu Hause. Vielleicht werden wir es irgendwann den Kindern geben. Aber als ich diese Briefe schrieb, so versuchte ich als Autor dieser Briefe, ja, mit sehr viel Geschick humorvoll zu sein, aber mit der nötigen Seriosität, mit Anstand, aber nicht zu viele Informationen von mir, zumindest mal die schlechten, nicht preiszugeben, diesen Brief zu verfassen. Mit dem Ziel, dass Lilly mich von meiner besten Seite kennenlernen soll. Aber genauso, wenn ich einen Brief von ihr gelesen habe, ich kann mich nicht erinnern, welchen Schreibstil im Computer eingestellt war. Ich kann mich nicht an die Blätter erinnern. Aber für mich war es damals wichtig, die Person vor Augen mir vorstellen zu können, wenn ich diesen Brief gelesen habe. Als Absender möchtest du, dass der Empfänger dich sieht. Er möchte nicht, dass du auf den Schreibstil achtest oder auf irgendwelche Fehler oder sonstiges, was in dem Brief noch vorkommen kann. Er möchte, dass du ihn selbst wahrnimmst. Gerade wenn es ein persönlicher Brief ist. Der Brief kann nicht gleichzeitig der Verfasser und der Brief kann nicht gleichzeitig der Verfasser sein. Das ist total absurd. Wir sind der Brief und möchten der Verfasser sein. Das funktioniert nicht. Das widerspricht sich. Wenn ich dir einen kleinen Test geben darf, wenn du das nächste Mal traurig bist, vielleicht durch eine Situation, die in deinem Leben stattfindet, Sünde, Enttäuschung oder du kommst dir nutzlos vor oder sonst noch etwas, antworte dir selbst auf die Frage in Gedanken. Vielleicht schreibst du es auch mal auf. Warum bist du traurig? Und achte darauf, über wen du in deinen Gedanken die ganze Zeit sprechen wirst. Wenn das Zentrum deiner Antwort du selbst bist, dann bist du gerade dabei, ja, wenn du sowas Ähnliches schreibst wie, mir geht es so schlecht, ich fühle mich nutzlos, ich habe nicht diese Möglichkeit wie andere, ich erreiche nichts, ich schaffe es nicht und so weiter. Aber immer wieder ich. Dann versuchst du gerade in diesem Moment, Christus den Stift aus der Hand zu reißen und selbst deinen eigenen Brief zu verfassen. Dann wirst du als Brief zum Verfasser, was überhaupt nicht funktioniert. Aber wenn Christus das Zentrum deiner Antwort wird, dann hast du keinen Grund länger traurig zu sein. Denn du bist sein Brief. Und er schreibt dich, wie er möchte. Ein Brief wird nicht um des Briefes willen geschrieben. Ich meine, du setzt dich doch auch nicht hin, wenn du einen Brief schreibst und machst dir Gedanken darüber, was der Brief darüber sagt, was du schreibst. Das interessiert dich gar nicht. Dich interessiert, dass der Empfänger dich versteht. Und genauso auch darum geht es Christus. Er möchte sich selbst offenbaren. Er möchte seine Herrlichkeit und ja, den Menschen aufzeigen. Durch uns. Ja, und wenn er dir dabei deine Unfähigkeit aufzeigen muss, und vielleicht immer wieder, weil du es nicht begreifst, weil du immer noch der Autor des Briefes sein möchtest, der Christus gehört. In deiner Dunkelheit, gerade wenn es besonders dunkel ist in deinem Leben, scheint das Licht des Christus nur noch mehr. Und es möchte Christus erreichen. Und Paulus sagt weiter im Vers 5 und 6, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Warum denkst du oft, dass du tüchtig genug bist, Gott wohlgefällig zu leben? Auch hier die gleiche Antwort. Du bist der Brief des Christus. Du bist von dir aus untüchtig und unfähig, das Gute zu wollen und das Gute zu tun. Dein Charakter trägt nichts dazu bei. Deine Position ist nicht entscheidend. Und wenn du dich schwach und nutzlos fühlst, und wenn du traurig bist, dann kann ich dir sagen, bist du nicht weit entfernt davon, das Evangelium zu verstehen. Genau das erreicht Christus, bevor er sich in dir verherrlicht. Zuerst musst du ja besiegt werden. Du musst dich dem wahren Verfasser fügen. Und weil er der Verfasser deines Herzens ist, darfst du diese Zuversicht haben, die Paulus auch hier hat, durch ihn selbst. In der letzten Nacht, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung und seinen Jüngern das Abendmahl genossen hat, so stand er auf nach dem Abendmahl und nimmt das Brot, spricht den Segen aus und gibt es den Jüngern und sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Anschließend nimmt er den Kelch, dankt und sagt, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und Paulus wird diesen Gedanken, ja, wieso, was habe ich damit zu tun mit dem Brief Christi? Ja, gar nichts. Das ist ein Bund zwischen dem Vater und dem Sohn. Es ist ein einseitiger Bund, den wir das nächste Mal, wie gesagt, besser oder mehr anschauen möchten. Aber Paulus deutet hier schon im Vers 3 darauf hin, nicht geschrieben auf steinernen Tafeln, das ist das Gesetz, sondern auf fleischernen Herzen. Und wir haben heute ja schon in Hesekiel darüber gelesen, dass Gott selbst diesen Bund für sich sicherstellt durch seinen Sohn. Und Jesus Christus, als er das heilige Gedächtnis mal einführte, bestätigte er diesen Bund. Und deswegen fordert er uns auch ja, heute durch das Wort Gottes auf, an dem Gedächtnis mal teilzunehmen. Wenn du ein Kind Gottes bist und das Evangelium glaubst. Als Christus seinen Brief, also uns, anfing zu schreiben,
stand ihm kein weißes Blatt Papier zur Verfügung. Es war eine von Gott selbst beglaubigte Schuldschrift. Das Blatt Papier, was Jesus genommen hat, es hatte keine weiße Stelle. Es war tiefdunkel. Überall. Alles war vollgeschrieben. Und dieser Brief beschrieb unseren Zustand. Tod in Übertretungen und Sünden. Das war die Zusammenfassung des Briefes. Und wir lesen in Kolosser Kapitel 2, Vers 14, dass Christus diese gegen uns gerichtete Schuldschrift genommen hat und er hat sie ausgelöscht, aus dem Weg geschafft. Wodurch? Indem er sie ans Kreuz heftete. Der Tintenkiller, den Jesus benutzte, war sein eigenes Blut. Und er hat dieses schwarze, tiefschwarze Papier, dein Herz, durch den Bund, den er mit seinem Vater geschlossen hat, weiß gemacht. Mit seinem Blut besiegelt und die Schuldschrift ausgelöscht, ein für alle Mal. Wenn wir heute eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht oder ein Bild posten und dann bereuen wir es gleich im Anschluss, so gibt die Technik heute die Möglichkeit, es sofort auszulöschen. Aber eigentlich, wenn du Computerspezialisten fragst, werden diese Dinge nicht ausgelöscht. Die digitale Spur, die du im Internet lässt, sie geht nicht verloren. Es wird einfach nur ausgeblendet. Über Christus lesen wir, dass er dein Herz, dieses schwarze Briefpapier, die Schuldschrift, wirklich ausgelöscht hat. Er hat sie nicht einfach nur ausgeblendet für eine Zeit, er hat sie ausgelöscht und seitdem ist er am Schreiben und offenbart sich durch uns allen und jedermann. Und wenn wir heute Briefe schreiben, so enden wir zumeist mit freundlichen Grüßen. Aber Christus unterschreibt seinen Brief mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Gebe Gott uns Gnade, dass wir uns ermutigen lassen dürfen, auch durch das Wort. Und dass wir weniger auf uns schauen, mehr auf Christus. Und dass die Menschen, die, wenn sie uns lesen, dass sie so wie Petrus denken oder sagen, auch du gehörst zu Christus, auch du bist ein Christ, auch du sprichst anders. Und wir möchten jetzt auch zum Gedächtnis mal kommen und möchte auch dafür beten, dass Gott uns Gnade schenkt, diesen Bund, den der Sohn mit dem Vater beschlossen hat, nochmal vor Augen uns führen zu lassen durch das heilige Gedächtnismahl, um Christus zu verherrlichen. Amen. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir. Danken dir für Christus, der diesen Schuldbrief ausgelöscht hat, unsere Herzen reingemacht hat durch sein Blut. Nicht durch unsere Verdienste oder Fähigkeiten oder Herr, vergib uns, dass wir oft der Verfasser deines Briefes sein möchten. Hilf uns, dir zu fügen, alles anzunehmen und deine Ehre zu verkündigen. Dass unser Brief wirklich von allen Menschen gelesen wird. Und wenn sie ihn lesen, dass sie dich sehen. Amen.